Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Damit zu Musik für einen Gast. Und dieser Gast ist heute die Luzerner Theologin Lee Hangartner. Die Katholikin und Verfechterin einer feministischen Theologie ist Veranstaltungsleiterin am Romero-Haus in Luzern. Lee Hangartner ist mit ihren Musikwünschen nun zu Gast bei Hans-Jörg Schulz.
Lee Hangartner, Weihnachten, das ist ein wahnsinniger Vorbereitungsstress für die meisten Menschen. Das ist ein Familienstress für viele. Und Sie sind noch Theologin mit dazu. Das ist auch noch ein beruflicher Stress. Was ist Weihnachten 2011 für Sie?
Weihnachten selber ist für mich kein Stress. Also theologisch nicht, weil ich nämlich nicht in einer Pfarrei predigen werde an Weihnachten. Im Romero-Haus haben wir auch zu, also von daher ist es kein Stress. Familiär ist es für mich auch keine, habe ich mir auch nie gemacht. Es war schon von zu Hause aus so. Also wir haben das immer sehr schlicht gehalten, weil meine Eltern an dem Tag noch ihre Apotheke geöffnet hatten bis 17 Uhr am Nachmittag. Und das haben wir so beibehalten, jetzt auch in meiner Familie. Also nee, da mache ich mir gar keinen Stress.
Und ein Kochstress ist es auch
nicht? Auch nicht. Nein, das wird ganz, ganz einfach.
Ja.
Nein.
Sie haben gerade schon erwähnt, die Familie und die Eltern mit der Apotheke. Was kommen denn noch für Kindheitserinnerungen hoch beim Stichwort Weihnachten? Weihnachten und Kindheit, das passt ja irgendwie immer ganz gut zusammen.
Ja, doch, das passt schon gut zusammen. Wir waren ja auch 7 Kinder, also sind immer noch 7 Kinder. Wir waren eine große Familie, es haben auch noch Leute im Haus gewohnt, die quasi zu uns gehört haben. Und von daher war das schon immer etwas sehr, sehr Besonderes, so die große Familie da zusammen zu sein. Und so das Wichtigste für mich an Weihnachten, das war eigentlich das gemeinsame Musizieren. Also dadurch, dass wir so viele waren, haben wir auch ganze Quartetts und Quintetts und so spielen können.
Haben alle ein Instrument gelernt?
Haben alle ein Instrument gespielt, außer mein Vater. Und der hat zugehört. Aber das hat es ja auch gebraucht.
Und was haben Sie gespielt?
Ich habe Klavier gespielt.
Klavier. Ja. Und die Instrumente waren so verteilt, dass es auch wirklich, dass man auch wirklich was richtig
machen konnte. Ja, ja. Also es gab Klavier, es gab eine erste Geige, eine zweite Geige, eine dritte Geige, es gab ein Cello, es gab Oboe, es gab Querflöte, also es gab wirklich alles.
Ja, ja. Haben Sie die Musik beibehalten bis heute?
Ja, ja.
Also ist Weihnachten auch für Sie immer noch mit Musik verbunden, auch selber
nicht,
Musik machen?
Nicht wahnsinnig viel. Also für mich selber einfach, aber so in der Familie nicht, weil mein Sohn, der hat Posaune gespielt, hat das aber zur Seite gelegt. Also von daher ist es jetzt nicht mehr so ein musikalischer Akzent. Ich habe es für mich einfach beibehalten, die Musik, ja.
Musik ist das eine. Wie ist es mit den Geschenken?
Das war jetzt heute oder früher?
Ja, also früher mal, da war es ja eigentlich, für Kinder ist es ja schon fast Pflicht.
Ja, genau, was zu kriegen.
Ja, eben.
Ja.
Und heute?
Nein. Also so jetzt innerhalb der Familie, mache vielleicht meinem Sohn ein kleines Geschenk und er mir, aber ganz ohne Druck. Und unter Freundinnen und Freunden haben wir eigentlich schon länger aufgehört, Geschenke zu machen. Gut, da sind noch die kleinen Enkelkinder meines Mannes, da ist es ganz klar. Also da geben wir schon Geschenke, aber unter den Erwachsenen nicht. Also auch dieser Stress fällt weg.
Ja, aber man hört es immer häufiger, dass unter Erwachsenen nicht mehr geschenkt wird. Und trotzdem haben wir vor Weihnachten einen riesigen Rausch in den Geschäften, einen Konsumrausch. Das ist ja auch irgendwie fast schon ein Widerspruch. Ja. Oder schenken wir den Kindern zu viel heute?
Ich weiß es nicht. Oder dann sind es einfach gar nicht so viele Leute, die aufgehört haben, Geschenke zu geben. Das kann natürlich auch sein.
Man kann ja auch schenken, kann ja auch was Schönes sein.
Ja.
Aber nur schade, dass es immer so fixiert wird auf ein Datum.
Genau. Ja.
Die Kirchen verurteilen ja heute oft diesen Konsumrausch, der schon viele Wochen vor Weihnachten beginnt, auch dass vor Weihnachten alles schon so ausgeschmückt ist, im Prinzip schon ab November, also schon vor Advent sogar. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie ein sich veränderndes Luzern im Ende November, Dezember?
Ja, das ist schon so. Also da man hat wirklich das Gefühl, ab Anfang November, jetzt ist die volle Weihnachtszeit da und alles zielt auf Weihnachten hin. Es ist eigentlich eine Zeit, die ich, wenn möglich, irgendwie meide, in Geschäfte zu gehen. Also das ist dann für mich einfach Pflicht, weil man das holen muss, was man einfach braucht zum täglichen Leben. Ich finde es eher abstellend an diesen Tagen, so auch an den Sonntagen, wo es dann geöffnet ist, in die Geschäfte zu gehen, ist ganz grässlich. Also sollte man lieber nicht machen.
Naja, also diese in Basel habe ich 2 Sonntage miterlebt, wo man dachte, die Leute hätten noch nie irgendwas gekauft.
Ja, und genau.
Die Welt ginge bald unter. Ja. Sie meiden heute eher den Weihnachtsstress, haben Sie gesagt. Aber Ihr Mann hat eine relativ große Patchwork-Familie mit in die Familie gebracht, wenn man so will. Wie können Sie sich da dem Familienstress entziehen?
Ja, wir machen das ein bisschen elegant, indem er nämlich jetzt schon nach Hamburg gefahren ist und auch die Weihnachtstage dann in der Familie verbringt, im Haus, wo er gelebt hat seit vielen Jahren, wo jetzt seine Tochter lebt mit der Familie. Und mein Sohn und ich, wir werden erst am 27. nach Hamburg fahren. Und an Weihnachten selber sind wir da. Und da ist noch ein alter Freund von uns, von den Immenseeren Missionaren, der, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe im Romira-Haus. Der kommt an Weihnachten zu uns, ist auch schon Tradition. Und am 25. fahren wir zu unserer Schwester ins Tessin und feiern da gemeinsam mit ihren 4 erwachsenen Kindern.
Was ist denn Weihnachten theologisch für Sie? Was können Sie mit der Weihnachtsgeschichte anfangen?
Man kann eigentlich viel damit anfangen. Und zwar finde ich es einfach total reizvoll, diese Geschichte, dass Gott sich in einem ganz kleinen Kind, abhängigen Kind offenbart hat. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, finde ich, ist eine andere Frage, finde ich auch nicht so relevant. Aber theologisch finde ich das schon spannend. Also da steigt Gott hernieder und nimmt die Gestalt eines Menschenkindes an. Also er steigt quasi auf unsere Ebene runter. Und wenn ich das so mit einem Bild sagen möchte, also wenn Eltern ihr Kind trösten wollen, ihr kleines Kind, dann knien sie ja runter zum Kind. Also sie machen sich ganz klein, um das Kind wärmen zu können, um es in die Arme nehmen zu können, um so die Sprache des Kindes zu sprechen. Und so können wir uns das eigentlich vorstellen. Also Gott steigt hinunter und nimmt die Gestalt dieses kleinen Kindes an. Und er zeigt sich ja zuallererst den Menschen, die in der Gesellschaft ausgestoßen sind. Das ist ein eigentliches Lumpengesindel, also Maria und Josef, die da unterwegs sind, die Hirten und Hirtinnen, dann die komischen Esoteriker aus dem Morgenland, die alle als Erste da sind, um dieses Kind zu begrüßen, weil sie die Zeichen erkannt haben, nämlich das Kind wird in einer Krippe liegen in Windeln. Es gehört sich ja eigentlich nicht für einen König, für einen Machthaber, wie er erwartet wurde, für einen Herrscher. Aber genau das ist passiert. Und interessant ist ja auch zu sehen, wer damals nicht an der Krippe war. Nämlich die ganze Priesterklasse war nicht da, der König war nicht da, die Zöllner waren nicht da. Also all jene, die Macht haben, die waren nicht da. Denen hat sich das Kind mindestens zu dem Zeitpunkt nicht gezeigt. Und das finde ich total reizvoll. Und wenn man das dann noch verbindet mit Matthäus 25, also was ihr dem Geringsten meine Brüder tut oder meine Schwestern, dann finde ich es Weihnachten wirklich die ethische Herausforderung, sich des Geringsten anzunehmen.
Das ist schön so erklärt. Ich finde, wir lassen es jetzt einfach mal auch so stehen und kommen mal zu Ihrem ersten Musikwunsch, Frau Heingartner. Sie haben sich Leonard Cohen gewünscht und dort das Lied Susanne, weckt das bestimmte Erinnerungen bei Ihnen?
Ja, schon, ganz verschieden. Also das eine ist, dass Leonard Cohen das erste Popkonzert war, das ich gehört habe. Da war ich, glaube ich, 18 oder 19, also das ist ziemlich genau 40 Jahre her, in der Turnhalle in Zürich. Und Leonard Cohen hat mich mit seinen Liedern wirklich die letzten 40 Jahre begleitet. Und ich finde das ganz erstaunlich. Ich finde, er ist schon fast ein Klassiker. Nicht nur mit diesem berühmten Lied Susanne, auch mit vielen anderen, die er nachträglich gemacht hat. Und das ganz Interessante ist, dass zum Beispiel mein Sohn, der ist jetzt 30, genauso mit Leonard Cohen aufgewachsen ist, wie ich es damals bin. Er kennt die Lieder wahrscheinlich noch fast alle besser als ich. Also, und es gibt viele junge Menschen heute, denen Leonard Cohen sehr viel bedeutet. Also das muss schon einer können.
Genau,
also
ein generationenübergreifendes Lied. Dann hören wir jetzt mal Susanne.
Susanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. and spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, "All men will be sailors then until the sea shall free them." But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey. Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Suzanne von und mit Leonard Cohen, der erste Musikwunsch von Lee Hangartner in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast. Frau Hangartner, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie an so stimmungsvollen Festtagen wie Weihnachten auch sich ganz gerne auf sich selber ein bisschen zurückziehen. Nun habe ich gesehen, dass Sie als Theologin etwas für Menschen tun, die oft nicht ganz freiwillig alleine sind. Sie machen nämlich auch Gottesdienste für Menschen, die in Trennung leben. Was muss man sich denn und kann man sich denn unter so einem Gottesdienst vorstellen?
Ja, also die Idee hatte ich vor einigen Jahren, also die hatte nicht eigentlich ich, das kann ich so nicht sagen, dass es diese Gottesdienste in Deutschland schon seit einiger Zeit gibt. Aber ich bin darauf gestoßen dann und auf der Fachstelle Feministische Theologie, wo ich fast 20 Jahre gearbeitet habe, bin ich auch immer wieder so mit Menschen ins Gespräch gekommen, die getrennt waren, geschieden waren und die, falls sie sehr katholisch aufgewachsen sind, auch entsprechende Mühe hatten mit dem offiziellen katholisch-kirchlichen Umgang damit. Und von daher haben wir dann in einer Gruppe zusammen einen solchen Gottesdienst erarbeitet für Menschen, die in Trennung sind oder geschieden sind, als eine Möglichkeit, ja, die Trauer, die Wut, aber auch das Leid, aber auch die Dankbarkeit, die vielleicht ja auch noch da ist, irgendwie in einem gottesdienstlichen geschützten Raum dem Ausdruck zu geben und miteinander auch ich möchte jetzt nicht gerade sagen, einen Abschluss dafür zu finden, das gibt es nicht. Das ist auf keinen Fall ein Trennungsgottesdienst, also wo Paare quasi offiziell...
Das gibt es ja auch, so Scheidungsgottesdienst.
Das gibt es auch, ja. Genau, wo Paare dann vor Zeugen und Zeuginnen und vor dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Ringe wieder zurückgeben. Also das wollten wir auf keinen Fall, sondern einfach einen jährlichen Gottesdienst, wo diese Leute besonders angesprochen sind und wo das Thema, was sie beschäftigt, hier im Gottesdienst zum Ausdruck kommt. Das machen wir jetzt seit, glaube ich, etwa 6 oder 7 Jahren und ist unterschiedlich gut besucht, je nachdem, ob die Presse wieder mal darauf aufmerksam macht oder nicht. Aber ich denke, es ist ein wichtiges Angebot.
Es gibt ja immer mehr von diesen Spezialgottesdiensten auch als Angebote der Kirche, also bis hin zu, wir hatten hier in Basel auch eine Zeit lang Tiergottesdienste. Ist das ein Trend oder ist es wirklich ein Bedürfnis?
Also wenn ich so an den anderen Gottesdienst denke, den wir auch jährlich machen, immer am 2. Sonntag im Dezember, das ist am Tag der verlorenen Kinder, also der zu früh gestorbenen Kinder, das ist ein weltweiter Tag, da bieten wir auch einen Gottesdienst an unter dem Stichwort Nur ein Hauch von Leben. Und also bei diesem Gottesdienst bin ich ganz, ganz fest überzeugt, der war jetzt gerade wieder, dass es etwas ganz Wichtiges ist. Es ist ein einfacher Gottesdienst. Und es gibt da 2, 3 rituelle Elemente da drin, also neben der Musik, die auch eine tragende Rolle spielt, also wo die Eltern oder die Großeltern zum Teil auch, die Paten oder Patinnen und die Geschwister, die Möglichkeit haben, dass den Namen des Kindes und das Todesdatum in ein Buch zu schreiben, in ein Buch des Lebens, wo alle Namen aufbewahrt werden. Und im zweiten Teil des Gottesdienstes werden diese Namen dann auch verlesen und Lichter angezündet. Und das, also ich merke einfach, wie die Menschen reagieren darauf. Das, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges.
Zu den anderen Projekten, zu den vielen Projekten, die Sie machen oder gemacht haben, gehört auch ein Frauenprojekt in Bosnien, das Sie unterstützen.
Ja.
Was machen Sie da?
Ja, das hat angefangen 1991, als die ersten Meldungen von den quasi Massenvergewaltigungen kamen. Aus Bosnien, da hatten wir angefangen, relativ spontan einfach Geld zu sammeln für Frauenprojekte. Da haben sich die Frauen ja in den Flüchtlingscamps, Flüchtlingslagern bereits schon organisiert. Also mitten im Krieg haben die sich noch organisiert, Frauen für Frauen, um irgendwie einen Weg zu finden, mit diesen traumatischen Erfahrungen umzugehen. Und da haben wir dann in Zusammenarbeit mit dem CFD, mit dem Christlichen Friedensdienst, dieses feministische Hilfswerk aus Bern, 4 Projekte zu unterstützen, kriegstraumatisierte Frauen und Kinder. Und 2003, also 10 Jahre später, habe ich eine Reise organisiert nach Bosnien, wo wir all diese Projekte uns angeschaut haben, eigentlich mit dem Ziel, damit aufzuhören, weil es immer, immer schwerer wurde, überhaupt Geld zu kriegen. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war überhaupt nicht mehr in Bosnien, die war irgendwo in Afrika oder sonst wo. Und sind dann bei einem Projekt hängen geblieben, das wir heute noch mitfinanzieren, das ist Krajiška Suza, das heißt Träne der Krajina. Mhm. Und das ist ein Spitex-Projekt, also ist ein Projekt, wo alte Frauen und Männer vor allem von jüngeren, alleinstehenden Frauen und verwitweten Frauen gepflegt werden, zu Hause gepflegt, versorgt, wo sie medizinische Hilfe kriegen. Also es ist ein Projekt, das auf 2 Beinen steht. Also einerseits die Begünstigten, das sind diese alten und zum Teil einsamen Menschen, die ihre Söhne verloren haben und an deren Stelle jetzt zum Teil diese jüngeren Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren haben, kommen, die zu ihnen nach Hause gehen und sie versorgen mit dem Nötigsten, manchmal auch den Haushalt machen. Und das, was sie so brauchen. Und da sind wir immer noch dran, ja.
Und Ihr nächster Musikwunsch, um das mal so überzuleiten, das ist Albinoni. Und da haben Sie gesagt, da gibt es sogar einen Zusammenhang mit Ihren Bosnien-Reisen.
Genau.
Was ist das für ein Zusammenhang?
Ja, also ich erinnere mich gut, ich sehe den Platz noch vor mir. Wir sind da in der Altstadt vor diesem Marktplatz gestanden, wo damals während des Krieges, also während der Belagerung von Sarajevo, die Bombe hochging und ja, ganz viele Menschen in den Tod gerissen hat. Und da hat ein Cellist, der an diesem Marktplatz gewohnt hat, der hat 22 Tage lang danach jeden Tag dieses Cello, dieses Adagio gespielt, das nämlich mittlerweile als Sarajevos Adagio in die Geschichte eingegangen ist, um seine Nachbarn und Nachbarinnen zu ehren. Also es ist auch ein Memento Mori geworden, dieses Adagio. Man kann davon halten, was man will, musikalisch, aber für mich ist es einfach gefüllt mit dieser Geschichte, mit diesem Cellisten, der das gemacht hat und der natürlich sagt, ich habe ja nicht nur diese 22 Tage gespielt, ich habe während der ganzen Zeit der Belagerung gespielt, ich habe gegen den Krieg gespielt, meine Waffe war das Cello.
Dann hören wir jetzt das Adagio von Tommaso Albinoni und zwar gespielt von Julian Lloyd Webber am Cello. Thank you. Tommaso Albinoni, Adagio in G-Moll für Cello, gewünscht von der Luzerner Theologin Lee Hangartner. Sie musizieren zu Hause, haben Sie vorhin erzählt, Frau Hangartner. Ihren Sohn haben Sie auch zur Posaune gebracht. Singen Sie eigentlich auch?
Ja, tue ich.
Also für sich oder für im
mich.
Chor, richtig?
Nee, auch. Für mich. Nein. Ich nehme seit 3 Jahren Gesangsstunde,
ja.
Einfach für mich, weil ich es wahnsinnig schön finde.
Aha. Und ja. Ist das jetzt Entspannung oder ist das auch so ein Selbst, kann man einfach etwas aus sich rausbringen?
Nicht unbedingt. Also ich finde, ich bin im Stadium, wo es auch noch Arbeit ist.
Ja.
Ja. Und ich muss mich immer zwingen, dass ich immer ganz schön diese Übungen mache. Das ist eigentlich fast das meiste. Und dann erst singe und dann vielleicht noch das singe, was ich jetzt gerade noch Lust habe. Und erst dann setze ich mich ans Klavier und spiele auch noch. Also ich muss mich da schon etwas auch zwingen dazu. Aber es macht total Spaß, weil ich einfach auch merke, wie ich wirklich in diesen 3 Jahren gelernt habe, anders zu singen. Ich habe ja immer gemeint, ich könne singen. Aber wenn man dann das wirklich von Grund auf lernen will, hat man plötzlich das Gefühl, kann ja noch ganz anders tönen. Mhm. Ja.
Sie haben Ihren Sohn gewissermaßen aus Indien mitgebracht. Sie haben mir erzählt, Frau Hangartner. Sie gehörten damals zu den vielen jungen Schweizerinnen und Schweizern, die es da in den 70er Jahren nach Indien gezogen hat. War das eine spirituelle Anziehung?
Nee, überhaupt nicht. Nein, also ich war sehr politisch motiviert, also überhaupt nicht spirituell. Also das hat mich auch wirklich nicht interessiert, diese verschiedenen religiösen Bewegungen und Ashrams und so, die es gab. Ich war sehr politisch interessiert. Ich hatte auch natürlich von der Arbeit von Mutter Teresa gewusst. Ich bin dann ein halbes Jahr dorthin gegangen und habe dann, das war so ein Kompromiss mit meinen Eltern, habe mich dann mit den Ingenbohler Schwestern, wo ich auch zur Schule gegangen bin, die da sehr aktiv sind, habe mich mit denen dann in Kontakt gesetzt und habe dann auch durch die ganz schöne Erfahrungen machen können, zum Teil in einer Schule, wo ich gearbeitet habe, oder dann bei Jesuiten an einer großen Schule, die ich kennengelernt habe, neben Reisen und so, das hat auch dazu gehört. Aber ich war fast die ganze Zeit in Bihar, also ist nicht unbedingt jetzt ein Reiseziel von westlichen Touristen und Touristinnen, und habe mich dann da auch entschlossen, Theologie zu studieren. Aufgrund der Arbeit, die ich vor allem von den Jesuiten her kennengelernt habe.
Sie haben dann auch bei Jesuiten studiert?
Ich habe dann in Fribourg zuerst studiert, 2 Jahre, bei den Dominikanern, und wusste aber da schon, dass ich zurückgehe für das 3. Jahr, und habe dann in Delhi bei den Jesuiten studiert, war dann insgesamt 2 Jahre da, habe auch noch gearbeitet, und habe dann in Fribourg fertig gemacht.
Die Jesuiten haben ja einen sehr guten Ruf, was Ausbildung angeht.
Ja.
Aber auf der anderen Seite müssen sie auch viele Gelübde ablegen, unter anderem das Gelübde auf Gehorsam, explizit Gehorsam gegenüber dem Papst. Das passt irgendwie doch nicht so ganz zu Ihnen.
Nein, das passt überhaupt nicht. Und davon habe ich aber auch nichts gemerkt. Also die Jesuiten, also viele der Jesuiten in Indien, die waren sehr befreiungstheologisch. Für die war der Papst wahnsinnig weit weg, also noch viel weiter weg als von hier. Also die haben sich echt wirklich nicht darum gekümmert, und die haben eine fantastische Arbeit gemacht und auch eine fantastische Theologie gelehrt an der Uni. Also ich vergesse das nie mehr, wie ich da zur Vorlesung kam zum Thema Gnade, war sie ausgeschrieben. Und dann kriege ich mal zuerst eine Woche lang zu hören, wie es um die Situation der meisten Inder und Inderinnen bestellt ist, also gesellschaftspolitisch, sozialpolitisch. Habe ich schon gedacht, ich habe den Kurs verfehlt. Und dann kam das Thema, und was heißt denn jetzt Gnade?
Und Sie haben nicht nur studiert dort, sondern Sie haben unter anderem auch in Kalkutta gearbeitet, in einem Sterbehaus. Da stelle ich mir vor, dass man dafür unheimlich viel Stärke und Kraft braucht.
Ja, ich weiß es selber gar nicht. Ich glaube, man kommt irgendwann auch mal einfach rein in diese Situation. Und bis ich da nach Kalkutta kam, war ich ja schon eine ganze Weile in Indien und habe da schon einiges gesehen. Also ich kam nicht so ganz unvermittelt da rein. Ich war dann wieder mal für einen Monat da während der Semesterferien oder dann mal wieder weg, und dann war ich wieder für länger, für 3-4 Monate da. Ich hab im Sterbehaus gearbeitet. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich weiß heute nicht mehr, ob ich das noch könnte. Ich war da mit einer Freundin, und es waren für mich wahrscheinlich die eindrücklichste Zeit überhaupt meines Lebens.
Und wenn Sie so heute sehen, so in verzweifelten Situationen, sind Sie dann ein relativ starker Mensch?
Ja.
Kann man sowas lernen, oder ist man das?
Das weiß ich nicht. es ist ja nicht, es war ja die Verzweiflung der anderen Menschen. Mhm. Es ist ja nicht die eigene bodenlose Verzweiflung. Mhm. Und ich glaube, das macht wahrscheinlich einen Unterschied. Und wir haben darin auch immer auch anderes auch gesehen. Also es gab nicht nur die Verzweiflung, es gab auch eine Frau, die schon mehrmals kam. Also es ist ja nicht so, dass im Sterbehaus alle Menschen sterben. Das ist nicht so. Also die kriegen dort ja auch, die kommen in einen wahnsinnig schlechten Zustand und viele sterben. Aber es gibt auch Menschen, die können wieder nach Hause gehen. Oder es gibt diesen Buben, den wir da kennengelernt haben, der war 8, sah aber aus wie 3 oder 4, der schwer, schwer krank war und der eigentlich aufgegeben war. Und da haben wir uns, also meine Freundin Silvia und ich, haben uns stark gemacht, dass der ins Spital gekommen ist. Und haben dann den jeden Morgen und jeden Abend besucht und der ist davon gekommen. Also ich meine, so, das vergisst man auch nie.
Sie haben Sterben erlebt, aber Sie haben auch das andere erlebt.
Ja.
Und ich habe es vorher gesagt, Sie haben ja auch Ihren Sohn mitgebracht.
Aus Italien. Ja, genau.
Das ist also auch wirklich Leben und Sterben.
Ja.
Wenn wir jetzt zur nächsten Musik kommen, dann mag das sehr übergangslos klingen, zumal es Doris Day ist. Aber die Erinnerung an das Lied I Was Just a Little Girl, What Will Be und Que Sera, das hat auch mit ihrer indischen Zeit zu tun.
Ja, genau. Das ist also überhaupt kein Lied, das mir meine Mutter gesungen hat.
Ja.
Nein, meine Freundin und ich waren mit der Gitarre unterwegs in Indien. Wir haben viel gesungen, schon früher. Und ich erinnere mich an ein Weihnachtskonzertchen, das wir da im Sterbehaus gegeben haben, in dem wir einfach alle Lieder gesungen haben, die wir konnten. Also Suzanne gehörte auch dazu. Und dieses Que Sera war das Lieblingslied von Sister Luke, die das Sterbehaus geleitet hat. Die wollte das einfach immer wieder hören. Also es ist absurd, das vielleicht klingen mag, aber auch das war meine Erfahrung im Sterbehaus.
Gut, dann hören wir jetzt Doris Day.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. Not ours to see. Que sera, sera. What will be. Que sera, sera.
Doris Day mit ihrem Ohrwurm Que sera. Gewünscht von der luzernischen Theologin Lee Hangartner in der heutigen Sendung Musik für einen Gast. Frau Hangartner, wenn Sie jetzt Ihrer Mutter gefolgt wären nach diesem Que sera, was wäre dann aus Ihnen geworden?
Das ist jetzt gar nicht so einfach zu sagen. Also meine Mutter hat mich sehr unterstützt im Wunsch, Theologie zu studieren, auch wenn sie es nicht ganz begriffen hat. Und begriffen hat sie es nicht, weil sie eine sehr traditionelle Katholikin war, mein Vater auch, und ich war sehr aufmüpfig. Also ich hatte eigentlich mit Kirche, als ich 20 war, war ich in großer Distanz zur Kirche. Und von daher haben sie das eigentlich nicht verstanden, dass jetzt ausgerechnet ich Theologie studieren will. Hat das aber unterstützt, weil sie fand, jedes von uns soll das machen, was es will. Und darin hat sie mich schon sehr unterstützt. Es war allerdings dann auch oftmals Quelle von Konflikten. Ja, das schon.
Sie wurden also eine feministische Theologin. Kann man relativ kurz sagen, was das ist?
Oje, oje. Eine feministische Theologin. Also ich bin zuallererst Feministin. Das ist klar. Ich bin auch in dieser Zeit groß geworden. Mhm. Und bin natürlich auch als Theologin Feministin. Das ist klar. Und als Theologin hat man ja noch einiges mehr Kämpfe gehabt, oder ja, als es im gesellschaftlichen Bereich der Fall ist. Und als feministische Theologin habe ich einen bestimmten Fokus, auch ein bestimmtes Ziel, nämlich die gesellschaftsverändernde Kraft auf Gerechtigkeit hin, auch von Kirche und Gesellschaft, mit einem besonderen Augenmerk auch auf Frauen, die halt nach wie vor Frauen und Kinder zu den Verliererinnen der Gesellschaft gehören.
Nun haben Sie vorhin schon erwähnt, dass Sie die Fachstelle Feministische Theologie 20 Jahre lang geleitet haben. Sie sind jetzt im Team im Romero-Haus, das Sie auch schon erwähnt haben, in Luzern. Sind Sie zuständig für die feministisch-theologischen Veranstaltungen? Sie wollen etwas bewegen. Was kann man denn zugunsten von Frauen bewegen in dieser Männerkirche?
Ich denke, Frauen haben in den letzten 30 Jahren ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt, was Kirche ist. In dieser katholischen Kirche, die ja so offensichtlich eine Männerkirche ist, oder eine männerdominierte Kirche ist, wo nur Männerpriester werden können und so weiter, haben Frauen sich natürlich stark mit ihrer eigenen Rolle in dieser Kirche auseinandergesetzt. Viele sind weggegangen, viele sind aber auch geblieben, weil sie Freiräume entdeckt haben oder weil wir Freiräume entdeckt haben. So nach dem Selbstbewusstsein, auch wir Frauen, wir können auch sagen einfach, wir sind Kirche, worauf warten wir noch? Wir warten nämlich überhaupt nicht mehr. Also wir warten weder darauf, dass der Papst irgendwann mal die Frauen zulässt zur Ordination, noch dass der Papst eine andere Haltung zur Sexualmoral entwickelt oder so. Wir sind uns gewohnt, Kirche zu gestalten, und wir tun das speziell als Frauen, indem wir eine Sprache entwickeln in der Liturgie, die auch unsere Erfahrungen aufnimmt, die nicht nur uns auch mit meint, sondern auch wirklich auch von unseren Erfahrungen spricht, auch in der Diakonie oder wo immer das ist, wo Frauen einfach das Wort nehmen.
Das passt ja auch dann wirklich gut ins Romero-Haus. Ich kann vielleicht nochmal sagen, Oscar Romero, der Namensgeber, ja, als Bischof stand für Freiheit und Befreiung. Mhm. Andererseits ist es ja auch ein bisschen deprimierend, wie bei vielen Bewegungen in der Kirche, die von der ökumenischen Bewegung bis zu anderen, wo man eher das Gefühl hat, der Rückwärtsgang ist eingeschaltet bei dieser Bewegung. Auch die Befreiungstheologie hat ja heute keine große Chance mehr innerhalb der katholischen Kirche.
Ja, das stimmt. Je nachdem, wie man auf die Kirche schaut, kann man entweder ganz pessimistisch sein, weil wir nämlich noch immer dem Zweiten Vatikanum hinterherrennen oder der Synode 72.
Das jetzt übrigens gerade vor 50 Jahren begonnen,
ja, hat. Genau. Ja. Man kann aber auch einen anderen Blickwinkel einnehmen und sagen, es gibt wenige Priester, das ist ein Glück. Es müssen andere Leute da sein, die diese Arbeit machen. Es gibt viel mehr Austritte, auch das ist ein Glück. Wir müssen es nicht nur bedauern. Dann hat halt die Kirche weniger Geld. Sie ist auch weniger mächtig, sie kann sich weniger mit den Mächtigen verbünden.
War denn Austritt für Sie mal ein Thema?
Nee, überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass, wie soll ich jetzt sagen, dass ich nicht auch schon gerne ausgetreten wäre. Aber ich merke, dass ich lasse mir das nicht von denen oder von denen in Rom oder von wem auch immer quasi auf oder mich dazu bringen. Das will ich nicht. Ich finde es nicht einfach, in dieser Kirche zu sein und das noch öffentlich mit dieser Kirche assoziiert zu werden. Auf der anderen Seite eben lasse ich mir nicht vorschreiben, was die Tagesordnung ist für mich als Theologin. Also ich finde, ich mache dermaßen gute Erfahrungen, sei das in der Pfarrei in Luzern, sei das eben im Rahmen von Frauenkirche, sei es im Romero-Haus, das sind für mich alles Orte der Kirche. Und daraus lasse ich mich nicht vertreiben.
Ihr Mann hat vor langer Zeit mal einen anderen Weg gewählt, nämlich den Übertritt. Mhm. Also Sie sind verheiratet mit dem lutherischen Theologen Fulbert Stefensky und der war mal Benediktinermönch.
Ja, ja.
Also, aber Übertritt war für Sie auch
kein Thema? Nein, für mich ist kein Thema. Nein, ich glaube, da bin ich doch zu sehr katholisch.
Mit Ihrem Mann hat die nächste Musik zu tun, die Sie ausgesucht haben, Frau Hangartner. Es ist zunächst aus Bachs Morimur das Stück Den Tod niemand zwingen kund. Wollen Sie erklären, warum ihm das Stück so wichtig war?
Ja, Fulbert hat nach dem Tod von Dorothee Sölle, seiner Frau, diese Musik geschenkt gekriegt und hat er einfach ganz oft hat er die gehört. Ich glaube, in dieser Musik sind, glaube ich, alle Tränen drin, aber auch alle, irgendwie auch die ganze Barmherzigkeit. Und über dieses Musikstück haben wir uns auch wirklich nah kennengelernt.
Morimur von Johann Sebastian Bach, Den Tod niemand zwingen kund, und gleich danach Sarabanda, eingespielt von Christoph Poppen mit dem Hilliard Ensemble.
Thank you.
Morimur von Johann Sebastian Bach. Frau Hangartner, Sie haben diese beiden Stücke ausgesucht, weil sie mit der Geschichte Ihres Mannes zu tun haben. Ich sagte vorher schon, Ihr Mann ist ein evangelischer Theologe, Sie sind katholische Theologin. Nennt man diese Ehe ökumenisch?
Also man kann sie insofern ökumenisch nennen, als Fulbert in Luzern meistens mit mir in den katholischen Gottesdienst kommen, wenn wir gehen, und ich in Hamburg in den lutherischen Gottesdienst. So, insofern ist es ökumenisch. Aber wir beide sind ja eh beide einfach sehr offen. Und also was ich bei Fulbert natürlich sehr schön finde, ist, dass er das Beste aus je diesen beiden Traditionen einfach so auch vereinbaren kann. Also das ist für mich schon auch ein großer Profit. So in eine andere christliche Tradition hineinschauen zu können, wie ich es vorher so nicht gekannt habe.
Und scheint das bei Ihnen wie selbstverständlich zu klappen, diese Ökumene, bei vielen anderen Menschen auch im privaten Bereich, aber kirchenpolitisch geht ökumenisch leider überhaupt nichts.
Geht überhaupt nichts. Kirchenpolitisch geht nichts, an der Basis geht meines Erachtens sehr viel. Mhm. Also auch die Fachstelle Feministische Theologie, über die wir schon gesprochen haben, überhaupt die Frauenkirche-Bewegung, die eine weltweite Bewegung ist, die ist ökumenisch. Also die ist weder katholisch noch reformiert noch lutherisch noch sonst irgendwas, sondern die ist ökumenisch, also von so angelegt. Und von daher bin ich eigentlich in einer großen ökumenischen Tradition der letzten 30 Jahre groß geworden.
Hat die Hierarchie den Anschluss an die Basis verloren?
Ja, das glaube ich.
Empfinden Sie es nicht manchmal aber auch als deprimierend für Ihre Theologinnengeneration, dass da in den 70er und 80er Jahren haben Sie ja sehr viel Aufbruch miterlebt und jetzt ist so ein Stillstand und viele Menschen können ja so Themen wie Frauenordination oder gemeinsames Abendmahl oder Wiederverheiratung, Geschiedener oder so, diese Dauerthemen, die können ja die meisten Menschen eigentlich gar nicht mehr hören. Das ist oft fast eine Zumutung, immer wieder mit diesen Themen zu kommen.
Ja, das stimmt. Vielleicht müssen wir einfach auch aufhören, mit diesen Themen immer wieder zu kommen und an der Basis einfach das machen, was wir für richtig finden.
Wie stark bestimmt in Rom die Agenda einer Innerschweizer Theologin?
Überhaupt nicht. Also vielleicht mal in einem Ärger, wenn ich wieder mal irgendeinen Satz höre, den der Papst sagt über Kondome in Afrika oder was weiß ich was. Aber sonst überhaupt nicht.
Dann kommen wir völlig zusammenhangslos diesmal zum nächsten kleinen Musikwunsch. Es ist Dies Irae aus Mozarts Requiem. Das war ein Stück aus Mozarts Requiem, gespielt von den Münchner Philharmonikern unter Christian Thielemann. Lee Hangartner, der Jahreswechsel von 2011 auf 2012 steht jetzt bevor. Was bedeuten Ihnen Jahreswechsel?
Nicht viel. Also es ist für mich eigentlich ein Tag wie jeder andere. Ja, gut, vielleicht nicht ganz. Es ist eine Zeit, die ich in der Regel sehr, sehr gerne alleine oder jetzt zu zweit verbringe, aber ab völlig ab vom Rummel. Ich habe diese Zeiten oft in einer kleinen Hütte verbracht, oberhalb von Lungen, weil ich einfach gerne allein bin in diesen Tagen. Gut, es ist eine Schwelle, die man übertritt, die vielleicht anders im Bewusstsein ist als die Schwelle vom 31. Januar auf den 1. Februar oder so, so wie der Geburtstag auch eine Schwelle ist. Vielleicht ist es auch eine Zeit, über einiges nachzudenken oder sich wieder mal immer wieder dieselben Wünsche vorzunehmen. Für mich zum Beispiel etwas weniger Stress im nächsten Jahr.
Aber das sagen Sie sicher jedes Jahr, oder?
Genau, das sage ich mir jedes Jahr. Und das gelingt mir nämlich jedes Jahr nicht.
Blicken Sie denn insgesamt optimistisch in die Zukunft?
Nein. Wenn ich auf das schaue, was zum Beispiel in den letzten Jahren passiert ist, also nehmen wir die Katastrophe von Fukushima im letzten Februar oder das, was jetzt gerade in den Philippinen passiert mit diesen Menschen, oder andere Katastrophen von früher, wie diese Wechsel auch im Klima sich auswirken. Nein, da blicke ich überhaupt nicht optimistisch auf die Zukunft und frage mich schon, was ist es für eine Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Wie werden die damit umgehen können?
Nun hat der Maya-Kalender, die bekannteste aller Prophezeiungen, vorausgesagt für den 21. Dezember 2012, den Weltuntergang. Haben Sie für sich schon einen Platz auf der Arche Noah reserviert?
Also ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen, die das nicht mitbekommen haben. Es interessiert mich auch nicht, merke ich. Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen finde ich es schlicht einfach nicht richtig und hat für mich etwas Neokolonialistisches, wenn man jetzt einfach das herauszieht aus einer großen Mystik und Spiritualität eines Volkes, nur weil dieser Kalender nächsten Jahres zu Ende geht. Also was heißt, warum soll das, der Weltuntergang sein? Das ist so das eine. Das andere, wir haben genug Weltuntergänge. Also das, was ich vorhin genannt habe, das sind für die Menschen, die das überleben, für die ist die Welt untergegangen. Und da habe ich keine Zeit, mich mit so jetzt esoterischen Spekulationen auseinanderzusetzen, weil ich finde, da müssen wir uns Sorgen machen. Wie können wir das verhindern? Wie können wir den Menschen helfen? Was können wir tun, damit sich diese Untergänge, die sich häufen ja in letzter Zeit, dass das so nicht weitergeht?
Dann wünsche ich Ihnen und uns ein weltuntergangsfreies Jahr möglichst. Vielen Dank, Lee Hangartner, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Moving On, das ist ein guter Anfang fürs neue Jahr. Moving On heißt Ihr letzter und relativ beschwingter Musikwunsch ins neue Jahr hinein. Wir hören Sweet Honey in the Rock.
Sweet Honey in the Rock mit Moving On, dem letzten musikalischen Wunsch der Luzerner Theologin Lee Hangartner. In der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast. Gastgeber ist Hans-Jörg Schulz gewesen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.